Ich fange schon mal an. Ich hoffe, dass irgendwann das auch kommt, was ich euch mitgebracht habe. Ansonsten werde ich davon nur erzählen. Meine letzte Predigt handelte ja, ich nenne es mal, von den Schätzen Gottes. Und ich hatte damals erläutert, dass eine der großen Dinge, der großen Gewinne und die Schätze die Gemeinde der Gläubigen ist, weil darin die Liebe zu finden ist, das herzliche Miteinander und ein Umgang, der durch den Geist Gottes geprägt ist.
Welche Datei?
Es sind einmal Salamander und die da drunter.
Okay.
Nehmen wir erst einmal, können wir beide auf einmal? Gut, dann nehmen wir erst einmal dieses Bildchen. Das zweite. Ja. Was ihr da seht, habe ich euch mitgebracht, ist ein Axolotl. Axolotl heißt dieses Tier. Das ist ein Lurch. Es ist dadurch bekannt geworden, dass es eine ungeheure Regenerationsfähigkeit hat. Wenn man ihm einen Fuß abschneidet oder sonst etwas, einen Schwanz, es wächst wieder nach. Und die Wissenschaft nimmt dieses Tier und forscht darin, wie es zu diesen Regenerationsmöglichkeiten, zu diesen Erneuerungsmöglichkeiten kommt. Aber das Tier ist im Hochgrade gefährdet in seinem Bestand. Es steht auf der roten Liste. Und es würde sich wahrscheinlich über jeden freuen, der es in einem Aquarium aufnehmen würde. Es wird ungefähr 20 Jahre alt, also man hat durchaus länger etwas mit diesem Tierchen zu tun. Ich komme also auf das Axolotl zurück. Das andere, was wir gesehen haben, ist ein Quermaul-Lurch. Was das mit dem Axolotl zu tun hat, werde ich noch hoffentlich ausführen. Ich hatte gerade darüber angefangen, mir Gedanken zu machen über die Gemeinde Gottes als Schatz innerhalb dieser Zeit in dieser Welt. Und ich erinnere mich noch, dass Anita damals einen Einwurf gebracht hat, wenn es mal so wäre oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau. Und ich hatte zu diesem Thema auch noch etwas vorbereitet gehabt, habe es damals aus Zeitgründen aber weggelassen und nun aber werde ich diesen Gedanken fortsetzen. Die Gemeinde Gottes, wie stellt sie sich denn da in der Theorie oder in der Praxis? Fangen wir mal mit zwei Beispielen an. Das erste Beispiel findet sich im Kolosserbrief. Paulus schreibt an die Kolosser: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Können wir euch das vorstellen, was das bedeutet für eine Gemeinde? Und zwar warum? Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und nun ganz wichtig, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch bei euch von dem Tage an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns von eurer Liebe im Geist oder von der Liebe, die durch den Geist gewirkt ist, kundgetan hat. Ich glaube, Wenn man das über eine Gemeinde sagen kann, dann ist es etwas von dem, was ich letztes Mal ausgeführt hatte, etwas Großes, ein großes Zeugnis und ein reicher Ort des Segens. Ein anderes Beispiel, Offenbarung 3. Hier spricht nicht Paulus, sondern Jesus.
Welcher Vers?
3, 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wach wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst es nicht wissen, und zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Lasse mal die Verse 5 bis 6 weg. Das bedeutet Krise, wenn das über eine Gemeinde gesagt wird. Und wir fragen uns, wenn wir diese zwei Beispiele hören, nicht theoretisch, sondern was lernen wir daraus? Wie beurteilen wir uns? Wie fügen wir uns zwischen diesen beiden Beispielen ein? Wir hatten in der letzten Zeit Dinge erlebt, die uns wirklich richtig Freude gemacht haben. Da haben wir eine Spende von 2x1.000 Euro von jemandem bekommen, anonym. Und wir haben es so aufgefasst, es ist, wie soll ich sagen, eine Anerkennung, eine kleine Anerkennung für die Arbeit, die wir hier tun. Und wir haben uns darüber gefreut und sind glücklich gewesen. Aber nicht vor allzu langer Zeit war hier ein anderes Geschehnis, einer von uns hatte Probleme. Ein lieber Angehöriger ist gestorben und er bat um unsere Mithilfe. Und er sprach dann irgendwann mit mir und sagt, von euch hat niemand die Gelegenheit aufgegriffen, hat mit mir gesprochen. Die Pfaffen, die wir eigentlich verachten, weil sie, wie wir sagen, die Lehre verfälschen, so drückte er sich ungefähr aus, die haben mir geholfen. Von euch niemand. Und ich habe mich geschämt darum, weil es wahrscheinlich wahr war. Wir sehen daraus, es ist nicht so einfach, eine Antwort darauf zu geben, wo wir denn hier stehen. Und ich werde das mal eine Enttäuschung sagen, ich werde es auch nicht herausfinden. Ich kann es nicht, ich bin befangen und ich traue mir ein solches Urteil nicht zu. Aber ich glaube, wir sollten selber, jeder für sich, darüber nachdenken und zu einer Beurteilung, einem Urteil kommen. So, fangen wir mal mit Sardes an. Was wir als erstes feststellen, ist, dass es kein Wissensdefizit ist, dass ihnen große wichtige Teile nicht bewusst gewesen ist. Jesus sagt, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Also, all das, was euch gesagt worden ist, was ihr hattet, was ihr gehört habt. Es ist also nicht so, dass die Geschwister damals das nicht gewusst hätten, die Wahrheit. Es ist etwas anderes, wie ich glaube. Und das heißt, ich habe eure Werke nicht als vollkommen, andere sagen nicht als vollwertig gefunden von meinem Gott. Und ich habe darüber nachgedacht, was mag das bedeuten? Was will Jesus damit sagen? Und ich habe mal einen Aspekt näher beleuchtet. Ich nenne das einmal halber Kram. Wenn ich in der Firma zum Beispiel Aufträge erhalte, dann ist das so, dass mein Chef erwartet, dass eine Aufgabe, ich sag mal, rundum erledigt wird. Nehmen wir einmal an, es soll für die Aufsichtsbehörde ein Schreiben geschrieben werden. Und es gäbe einen Mitarbeiter, der macht das auch. Und man will es wegschicken und man stellt fest, aber die wichtigen Anhänge, die sind nicht vorbereitet, sind nicht ausgedruckt worden. Mein Chef kriegt eine Krise. Oder ich habe zum Beispiel gebeten, auch in der Familie die Spülmaschine einzuräumen. Und dazu gehört auch das Fressen der Katzen. Und ich sage immer, bitte kratzt es aus, wischt es aus, denn die Essensreste verstopfen sonst die Zuflüsse und das Kreislaufsystem der Spülmaschine. Und was sehe ich? Ich mache die Spülmaschine auf und ganz wunderbar, das Fressnapf ist drin, aber es ist nicht ausgewischt. Es ist noch halb gefüllt. Dann kriege ich die Krise. So, wie ist das hier mit der Gemeinde? Ich könnte mir vorstellen, es hängt damit zusammen, dass das, was als Werk, als Tätigkeit aus den einzelnen Geschwistern herauskommt, eben halt nicht vollständig, nicht vollkommen, sondern halber Kram gewesen ist. Menschliches ist noch darin zu finden. Zum Beispiel, es wird eine Lehre dargebracht von dem Prediger, aber sie ist, sag ich einmal, verdorben. Ich kenne einen gläubigen Menschen aus der Landeskirche, der vertritt die Reinkarnation. Das bedeutet, dass ein Mensch nicht nur einmal geboren wird, sondern mehrfach wieder geboren werden kann. Und ich könnte mir vorstellen, man könnte ja sagen, so Wort, das ist ja wahrscheinlich nicht so entscheidend. Denn wenn ich dann gestorben bin und vor Gott komme, dann wird es ja offenbar werden, dass das eine falsche Einstellung gewesen ist. Aber denken wir einmal nach, wir stehen jetzt nicht mehr hier, so wunderbar in Deutschland, sondern sind in Syrien. Und da ist ein Moslem, der überzeugt wird von der Lehre Christi. Aber der IS bedroht ihn und seine Familie nicht nur mit Schimpfworten, sondern mit dem Leben. Wie ist es dann, wenn man die Lehre von der Reinkarnation ist und dann plötzlich sagt, Mensch, Gott ist ja gütig, ich bringe es jetzt einfach nicht, mich zu Jesus zu stellen und dieses Risiko für mich und meine Familie einzugehen. Wie ist dann das Erwachen vor dem allmächtigen Gott nach dem Tode, wenn das neue Leben kommt? Das hat tiefgreifende Entwicklungen, die Konsequenzen vielleicht nicht für mich, sondern für die Entwicklung der Gemeinde und für das Leben manches Einzelnen. Oder aber, wenn in der Gemeinde Geschwister bevorzugt werden, die angesehen sind. Gott meint vielleicht, dieser in Anführungsstrichen kleiner Christ braucht jetzt Zuspruch und Hilfe, aber ich stehe nicht bereit. Mir ist es wichtiger, mit meinen Freunden zu sprechen und zu reden. Und ja, was ist dann? Dann muss Gott sich einen anderen suchen, vielleicht den er für andere Aufgaben gehabt hat. Halber Kram. Das ist ein Problem. Oder ich rede hier wunderbar in der Gemeinde fromme Sprüche. Draußen aber erkennt man mich nicht als Christ, sondern da bin ich auch der Ansicht, lasst die Köpfe rollen für all diese schwerwiegenden Verbrecher. Und rede so, wie jemand, der nie etwas von Gott gehört hat. Was für ein Wert hat eine solche Predigt dann, wenn jemand herkommt, mich kennt im Alltag und mich dann hier solche Sprüche machen lassen hört? Halber Kram kann Gott nichts anfangen. Es heißt von der Gemeinde und den Christen, Paulus sagt es zu den Korinther in 3,16, kann man das nachlesen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In dem Falle glaube ich in der Gemeinde als Ganzes. Im 6. Kapitel beschreibt er eine ähnliche Aussage, aber für den einzelnen Christen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leibe. Euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich jetzt eigenmächtig handle, wenn ich jetzt also die Welt hineintrage, dann ist es so, als wenn hier in der Gemeinde oder wenn in mir Gottesdienst stattfindet und ich sage mal, etwas in den Tempel hinzutue. Einen Götzen. Welchen denn vielleicht? Nämlich mich. Denn ich tue das hinzu, was ich will, was ich für gut halte, was mir passt und nicht das, was Gott will. Und ich bringe den Teufel hinein, indem die Prinzipien der Welt in die Gemeinde gebracht werden. Das Werk Gottes kann so verdorben werden. Also, lasst uns Gottes Wort ernst nehmen. Jesus sagt ja nicht umsonst, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und es ist nun so, dass sich etwas bewahrheitet, vielleicht, so stelle ich mir das auch in der Gemeinde in Sardes vor, was Jesus einmal zu den Juden spricht. Johannes berichtet davon im 8. Kapitel, Vers 34. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht oder der Sünde Sklave. Wir wissen, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben und wir zu Gott kommen, dass wir es und uns bekennen, dass unsere Schuld vergeben wird. Aber es kann passieren, dass wenn wir uns verweigern, wenn wir den Anspruch Gottes irgendwie übergehen, dann ist es wie mit Alkohol. Ein Schluck schadet sozusagen nichts. Aber wenn man nicht aufpasst, wird man abhängig. Und plötzlich kann man nicht mehr anders. Und man ist im Griff dieser, ich nenne einmal es Droge dann. Und dann passiert es, dass plötzlich wir nicht mehr eigentlich dem allmächtigen Gott dienen, sondern jemand anders. Deine Werke habe ich nicht als vollkommen vor meinem Gott erfunden. Wie lange rede ich schon? Eigentlich wollte ich noch die Geschichte von Floggy erzählen. Soll ich das tun oder nicht?
Ja.
Floggy ist ein kleiner Windhund gewesen, den meine Freundin Margret hatte. Mit Margret habe ich sozusagen in der Sandkiste gespielt. Floggy war eigentlich ein Liebestier, aber hatte einen Knall. Er war nur so klein, so einen halben Meter hoch und hat sich mit jedem Hund angelegt, der da den er begegnet ist. Und das Problem war, er war auch nicht lernfähig. Und einmal kam er zurück und der ganze Hals war aufgerissen, das ganze Fell weg. Und das sah gräuslich aus. Er hatte sich dann wohl mit einem Hund gebissen, der deutlich stärker gewesen ist. Da hatte ihm das Fell von der Kehle gerissen. Und es hat Monate gebraucht, bis er wieder in Anführungsstrichen, bis es wieder geheilt war. Da fehlte das Fell, da war nur noch die dunkle Haut zu sehen. Und wir haben ihm sozusagen immer gesagt, er soll das sein lassen, er hat nicht gehört. Und eines Tages kam er nicht mehr zurück. Da ist er wohl an einen Hund geraten und der hat dann den Schlusspunkt gesetzt. Wir haben nie erfahren, was wirklich passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, der hat sich wieder gebissen und diesmal ist es ein Biss zu viel gewesen und der ist wahrscheinlich verblutet dann. Und dann war es zu spät zu sagen, hätte ich man auf Herrchen gehört oder Herrchen zu rufen. Da war nichts mehr. Und das meint eben halt Jesus, wenn ihr nicht wacht, werde ich kommen wie ein Dieb. Eine Warnung, wenn ihr nicht darauf achtet, was ich sage, dann kann es dann passieren, dass es plötzlich keine Möglichkeit mehr gibt, eine Umkehr zu machen, ein Unfall, eine plötzliche Krankheit oder was auch immer. Also nehmt es ernst. Wer Ohren hat, sagt Jesus, der höre. Oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt er ja nicht aus Geltungssucht, sondern es ist wichtig, dass das, was er sagt, auch wirklich eindringt. Und darum ist es so, was Jesus zu der Gemeinde in Sardes sagt, denke nun daran, wie du empfangen hast, denke daran und wie du gehört hast und halte es fest und tue Buße. Ich weiß, wie das manchmal ist. Ich höre von anderen, wenn es heißt, das Wort Gottes lese, schon wieder, ich kenne doch alles. Aber Brüder, Schwestern, ich kann euch sagen, es lohnt sich, es immer wieder neu zu lesen, weil man es immer wieder neu liest. Ich will euch ein Beispiel geben. Als ich jung war, als ich, voller Enthusiasmus in der Welt war, auch damals kannte ich schon den 67. Psalm. Da heißt es in Vers 4 und 5. Es spricht der Psalmist, es müssen dich preisen, o Gott, die Völker. Dich preisen die Völker alle. Es müssen sich freuen und jauchzen die Nationen. Und nun kommt es, warum? Dass du die Völker gerecht richtest und leitest die Nationen auf Erden. Wie bitte? 67, 4 und 5. Dass du die Völker gerecht richtest. Damals habe ich gedacht, worin sollte der große Segen bestehen, Völker zu richten, ein Gericht zu unterziehen und darüber glücklich zu sein. Sollten wir uns nicht viel mehr freuen, wenn das Gericht ausbleibt? Wenn man älter wird, lernt man, dass die Wirklichkeit anders ist. Wir lernen von den Gräueltaten des Dritten Reiches, wo Menschen als Juden oder als Kriegsgegner misshandelt und gequält worden sind. Wir lesen heute davon, dass Menschen verfolgt werden von IS, gnadenlos, voller Hass. Und wir erkennen, wir als Einzelne können nichts tun, aber Gott kann was tun. Er ist derjenige, der im großen Maßstab etwas verändern kann. Und darum lese ich heute diesen Vers anders. Es müssen sich freuen und jauchzen die Nationen, dass du die Völker gerecht richtest. Dass du nicht wegschaust und es nicht ignorierst, sondern dass alles zu seiner Zeit einmal durch Gottes Handeln läuft. So, nun habe ich zu viel Negatives geredet. Jetzt will ich zu dem anderen Beispiel kommen. Kolosser, was ist denn da? Da heißt es, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Jesus Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und dann sagt er zum Schluss im Vers 7, so habt ihr es gelernt von Ephratas, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure im eure Liebe im Geist kundgetan hat. Wir erkennen etwas. Da ist zu Anfang das Wort Gottes. Und es geschieht etwas. Es bildet sich der Glaube in den einzelnen Zuhörern. Und der Glaube wiederum lässt hindurchblicken in die große himmlische Welt. Und es gibt eine Hoffnung, die voller Herrlichkeit ist. Und der Geist Gottes beginnt in den Menschen zu wirken. Und was macht er? Er bringt die Liebe hervor. Denn wer reich beschenkt worden ist, der wird frei, auch frei zu geben, von sich zu geben, von dem, was er vielleicht besitzt, zu geben, von der Zeit zu geben, von seinem Ich zu geben, wer glücklich ist. Und daraus erwächst die Frucht. Und können wir das verstehen? Petrus spricht davon, über Christus, über Jesus, den ihr lieb habt, heißt es im Vers 1, im 1. Petrus 1, Vers 7, folgende: Christus, den ihr liebt habt, ohne ihn gesehen zu haben, an den ihr glaubt, ohne ihn jetzt zu schauen, und über den ihr frohlockt mit unaussprechlicher und verklärter Freude. Und nun kommt noch etwas: indem ihr das Ziel eures Glaubens, die Seligkeit eurer Seelen, davontragt. Die Seligkeit der Seelen. Seligkeit heißt glücklich sein. Und wenn man von der Botschaft Christi erfüllt ist, dann bringt sie Freude, Seligkeit hervor. Und das wiederum hat die Christen in Kolosser verändert, die Menschen verändert und sie zu Christen gemacht. Jesus sagt: Freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind zu den Jüngern, die er ausgesendet hat. Freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Begreifen wir das? Es ist eine wunderbar große Macht gegeben. Aber es ist viel, viel besser, herrlicher und größer, dass man dazugehört zu den Auserwählten, dass eure Namen in den Himmel geschrieben sind. Und wir lesen noch etwas im 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, Vers 2. Anmerkung: Viele Menschen glauben, wenn sie dann wiedergeboren sind, sind sie den Engeln gleich. So, aber was sagt denn Johannes? Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden sind, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihm, Christus, gleich sein. Wie das genau zu verstehen ist, weiß ich nicht. Aber es deutet an, dass eine große Übereinstimmung ist. Was für eine Verheißung, was für eine Herrlichkeit spiegelt sich in diesen Worten wider. Und es geht noch tiefer. Ich komme zum Axolotl. Ich schalte es nochmal zurück zu unserem Freund. Das ist ein Lurch. Das ist ein Tier im Grunde gesagt, wie auch der Frosch. Die schlüpfen aus einem Ei, der Frosch. Er wird zur Kaulquappe und er entwickelt sich weiter. Und aus der Kaulquappe wird dann der Frosch. Beim Axolotl ist es ähnlich. Er schlüpft aus einem Ei, aber die Entwicklung bleibt stehen. Der Lurch hat einen Genfehler. Ein Gen, der ihm ein bestimmtes Enzym, Schilddrüsenenzym, vorenthält, das Thyroxin. Und damit bleibt er so, wie er ist. Er kann sogar Kinder kriegen, in Anführungsstrichen, also sich fortpflanzen. Und man hat den Versuch gemacht, wenn man Thyroxin zuführt, kommt es plötzlich zu der Entwicklung und entwickelt sich tatsächlich zu, dem Endstadium dieser Spezies, dem Querzahnmolch, den wir vorhin gesehen haben. Aber das bleibt aus, weil etwas Wichtiges fehlt. Und es zeigt, es ist eine, wie ich glaube, eine Parallele zu den Menschen. Der Mensch sollte sich entwickeln, sollte zu einem Endstadium geraten, zu dem geistlichen Menschen, und es geschieht nicht, weil es nur durch das Evangelium dem Geist Gottes geschieht. Und wenn das nicht da ist, findet diese Entwicklung nicht statt. Der Mensch bleibt, wie er ist, und entwickelt sich nicht. Aber wenn es das tut, dann ist es so, dass diese Entwicklung voranschreitet. Und das ist eine grundlegende Entscheidung. Was den Axolotl von den Querzahnmolchen unterscheidet, ist zum Beispiel, dass der Axolotl Kiemen hat, durch die er atmet. Als ausgewachsene Spezie hat er Lungen. Auf dem Lande wird das Axolotl sofort ersticken, weil es keine Luft kriegt. Und der Querzahnmolch würde ertrinken im Wasser. Und so sagt auch Paulus, es ist unmöglich, dass ein natürlicher Mensch mit den geistlichen Dingen der geistlichen Welt etwas zurechtkommt. Das passt nicht zu ihm. Er kann diese Dinge nicht aufnehmen. Und andererseits, wenn man gereift ist als Christ Gottes, dann kann man in der Welt mit ihren Zielen nicht mehr leben. Man würde zugrunde gehen darin. Und während ein Prozess bei den Lurchen, sag ich mal, unumkehrbar ist, ist es vielleicht so bei Christen, dass es einen Weg zurück gibt, wie bei Sardes vielleicht. Dass sie sich zurückentwickelt haben, weil dieses Hormon, das Thyroxin, plötzlich in der Gemeinde weniger geworden ist. Das Wort Gottes und der Einfluss des Heiligen Geistes weniger geworden ist. Und dadurch eine Rückentwicklung stattgefunden hat. So kann ich es mir erklären. Und die Bibel, sag ich mal, stützt das. Im Titusbrief 3 lesen wir: Als die Gütigkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, erschienen war, hat er uns gerettet, und zwar durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung Kraft des Heiligen Geistes. Also durch die Taufe und durch das Wirken des Heiligen Geistes wiedergeboren. Und was schreibt Paulus im Galater im 6. Kapitel Vers 15? Denn weder Beschneidung gilt etwas noch Vorhaut, sondern nur eine Neuschöpfung. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Und nun kommt etwas, was ich mal so das Ende meiner Predigt bezeichnen will. Ein Vers, der wir im Jakobusbrief hören. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinblickt und dabei beharrt hat, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun selig sein. Der wird in seinem Tun selig sein. Das heißt, wenn es um glückliches Leben geht, sagt hier Jakobus, dann tut, was Gott euch sagt, was er euch anrät. Und wir hatten vorhin aus dem Römerbrief das 12. Kapitel gehört. Die ersten beiden Verse im Grunde genommen sind schon meine Predigt. Also eigentlich, da hätte ich mir alles Gerede sparen können. Da gibt es so einige Aspekte. Ich fange mal an. Wenn Gott jemanden die Aufgabe des Dienstes gegeben hat, so tue er es in dem Dienen. Und man erkennt, wenn man das tut, dass es Gottes Dienst ist. Dass das, was ich in der Gemeinde tue, etwas ist, was dem Gesamten dient. Wenn ich eine Aufgabe habe und sie bekleide, dann ist das etwas, was ich nicht von mir aus tue, für Menschen tue. Es ist Gott, der darin uns eine Aufgabe gegeben hat. Und wer lehrt, soll es in der Lehre tun, klar. Aber es ist mehr, das Wort Gottes zu geben, ist Speise des ewigen Lebens. Es ist etwas, was einen Menschen, der im Tode lebt, dazu bringen kann, hinüberzugehen, aufzunehmen die heilige Botschaft und dadurch Leben für sich zu gewinnen, vom Axolotl zu einem Querzahnmulch zu werden sozusagen, zu einem geistlichen Menschen. Und wenn wir das verstehen, das ist doch eine wunderbare Aufgabe, die motivierend ist, wo man wirklich Freude hat. Oder wenn es heißt darum, wer ermahnt, tu es in der Ermahnung. Wenn man das richtig macht, aus dem Geist Gottes, zeigt man damit anderen Menschen und in der Gemeinde die gütige und geduldige Art Gottes. Und könnte das noch fortsetzen. Und wenn wir das alles bedenken, dann verstehen wir, warum das Leben aus dem Geist Gottes, das Werk tun sozusagen, Seligkeit bedeutet, glücklich ist, weil man mit dem, was man tun kann, sich identifiziert, weil man etwas Positives daraus merkt und spürt und etwas Positives hineinbringt in eine dunkle Zeit. Und über alles, wenn wir das beherzigen, dann können wir eigentlich nichts falsch machen. Das Geheimrezept ist die Liebe. Dienet einander in der Liebe, schreibt Paulus im 5. Kapitel des Galaterbriefes. Und im Vers 6 dann des 5. Kapitel des Galaterbriefes, denn in Christus vermag weder Vorhaut noch Beschneidung etwas, sondern nur der Glaube, der in der Liebe wirksam ist. Das ist das Fundament, das Geheimrezept für Leben mit Gott. Ja, nun habe ich noch nichts mehr zu sagen.